Willkommen zum 9. Teil der Erzählung »Tödliche Schatten, tröstendes Licht« von Pater Gerion Goldmann. Was bisher geschah? Goldmann musste sich vor der Gestapo für seinen Besuch in Dachau verantworten. Bald danach wurde er nach Kassel verlegt und vor das Kriegsgericht gestellt. Aber wie durch ein Wunder kam er frei und er bekam sogar Sonderurlaub. Er nutzte die Zeit und ging nach Freiburg, um dort seine Studien wieder aufzunehmen, während seine Division weiter an der Ostfront kämpfte. Nach dem Studiensemester musste er zurück nach Kassel. Dort traf er auf die Ordensschwester Solana, die ihm seinerzeit versprochen hatte, Mutterstadt an ihm anzunehmen. Sie eröffnete ihm, dass er im kommenden Jahr zum Priester geweiht werden würde, da sie dies mit Jesus so vor 20 Jahren vereinbart hatte. Sie hatte gebetet und geopfert. Nun sei der Himmel an der Reihe. Goldmann wurde kurz darauf nach Po bei Lourdes in Frankreich abkommandiert und nicht, wie er gedacht hatte, wieder nach Russland geschickt. Nach kurzer Zeit wurde seine Einheit nach Italien verlegt, da man mit dem Anlanden der alliierten Streitkräfte in Süditalien rechnete. Hören Sie nun die 9. Folge, gelesen von Gerhard Hallammer.
7. Kapitel. In Foggia am Adriatischen Meer wurden wir ausgeladen. Unsere nun voll motorisierte Einheit kam nach Lucera, einem entzückenden mittelalterlichen Städtchen. Da der Regimentsarzt weit entfernt war, musste ich in der Stadt eine Sanitätsstation aufmachen. In einem von seinen Besitzern offensichtlich fluchtartig verlassenen Haus war das gut möglich. Als ich die Rotkreuzfahne herausgehängt hatte, kamen zwar kaum Soldaten, dafür aber viele Mütter mit Kindern, die um Hilfe baten. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung war völlig zusammengebrochen, weil alle Ärzte eingezogen worden waren. Ich half, wo ich konnte. Bald standen die Leute in Reihen an. Als Bezahlung brachten sie Nahrungsmittel, vor allem viele Beutel mit Ziegenkäse, die in Mengen in den Ecken lagen. Ich hatte zwei Helfer, einen aus dem Schwarzwald, einen biederen Bauernburschen und einen kleinen Kerl aus Berlin mit einer echten Berliner Schnauze. »Herr Unteroffizier, wenn wir den ganzen Käse futtern, fangen wir an zu meckern. Sie wissen, das ist gegen meine gute Erziehung. Dazu ist es verboten und heute in Deutschland sehr gefährlich. Was machen wir nur mit dem Zeug?« Ganz nahe der Stadt hatte ich ein wirklich winziges Klösterchen entdeckt. Dort hausten meine Ordensbrüder, denn von Wohnen konnte nicht die Rede sein. Der heilige Franziskus hätte sich über die Armut gefreut, das Haus glich mehr einer Ruine. Mit dem Berliner schaffte ich große Mengen Käse und viele andere gute Sachen dorthin. Als er die Mönche sah, es waren nur vier, fragte er, »Ist das hier ein Zirkus?« Seine Sprachlosigkeit wuchs, als er in das Innere des Häuschens blickte, alle Türen standen weit offen, und die kleinen Zellen mit den primitiven Betten sah, dazu in der sogenannten Küche eine einzige Pfanne und ein paar uralte Töpfe auf einem wackligen Herd. Da meinte er fassungslos, »Hier wohnen ja Bettler!« Damit hatte er den Nagel auf den Kopf getroffen. »Franziskaner sind ja Bettler des lieben Gottes.« Ich fragte den Pater Guardian, ob ich aus der Bibliothek etwas zu lesen ausleihen dürfe. Er führte mich an ein Wandbrett, dort standen 5 Büchlein. Wirklich, der heilige Franziskus hätte sich gefreut. Seine Ordensbrüder freuten sich aber auch, nämlich über die kulinarischen Genüsse. Täglich schaffte ich ihnen abends Lebensmittel heran. Es war eine ganz prächtige, richtig warmherzige franziskanische Gemeinschaft. Der Aufenthalt in Lucera gab mir noch andere interessante Erlebnisse. Hinter der Stadt war eine riesige Anlage, ein Kastell aus den Zeiten Friedrichs II. Ich lief oft darin herum und staunte, was für unvorstellbar hohe und wuchtige Mauern im Mittelalter ohne Maschinen gebaut worden waren. Nun grasten auf den Wiesen die Ziegen, die die Milch zum Käse lieferten. Doch die bemerkenswerte Erfahrung wartete noch auf mich. Während des Studiums hatte ich 2 Jahre hindurch jeden Abend 40 Minuten lang das Leben der Heiligen studiert. Ich war damals immer wieder erstaunt, dass die meisten Heiligen aus den südlichen Ländern kamen, vor allem aus Italien. Ich dachte oft, warum wir Nordländer unter den vielen frommen Leuten aus dem Süden eine so seltene Ausnahme darstellten. Liegt es vielleicht daran, dass die Heiligen näher an Rom leben? Des Rätsels Lösung wurde mir in Lucera beschert. Nahe meiner Sanitätsstation war eine Kirche. Der Pfarrer war ein richtiger Don Camillo-Typ. Er war gerne bereit, mir abends die Heilige Kommunion zu reichen. Das war immer so um 17.30 Uhr, nachdem ich geschlossen hatte. Es sprach sich wie ein Lauffeuer in der Stadt herum, dass der Doktor, so nannten sie mich, dort abends kommunizierte. Ein Soldat in Uniform, mit Orden, an der Kommunionbank. Das musste man sehen. Nach 2, 3 Tagen war die Kirche abends gedrängt voll mit Müttern und Kindern, die sich dieses Schauspiel nicht entgehen lassen wollten. Mein kleiner Berliner brachte es fertig, den Leuten Fotos von mir zu zeigen, die mich im Franziskanerhabit zeigten. Nun ging die Verehrung los. Wenn ich aus der Kirche kam, scharten sich alle um mich und wollten gesegnet werden. »Padre Benedica«, riefen die Mütter und hielten mir ihre Kinder hin, berührten mich mit Rosenkränzen und Heiligenbildern. Mein Berliner sah vom Fenster aus zu und schrie vor Vergnügen. »Der Heilige! Das ist aber in Italien die Bezeichnung für den heiligen Antonius von Padua.« Ich verhielt mich still. Dann aber kam der Tag der Heiligen Petrus und Paulus, in Italien ein Nationalfeiertag. Hunderte von Menschen strömten aus den Dörfern in die Stadt, um am großen Festgottesdienst teilzunehmen. Lucera hat natürlich einen Bischof, wie alle die 7 kleinen Städte in der Umgebung. Ich hatte Zeit, es war ja Feiertag, und ging deshalb auch in den schönen alten Dom. Das Gotteshaus war gesteckt voll, ich konnte mich nur an die Wand eines der Seitenschiffe drücken. Da ich aber die Menge um Haupteslänge überragte, sah ich alles sehr gut. Zu überhören war ohnehin nichts. Als nun der Bischof einzog, um ihn herum meine fantastisch angezogene Leibwache, die viel farbenprächtiger war als die Schweizer Garde im Vatikan, da brach der Sturm los. »Es lebe der Papst! Es lebe der Bischof!« Segnend kämpfte er sich mit seinem Gefolge zum Altar durch. Dann begann das Hochamt. Laut war es bestimmt, ob auch sehr musikalisch, kann ich nicht beurteilen. Ich sorgte mich, wie ich zur Austeilung der Heiligen Kommunion durchkommen würde. Doch meine Sorge war verfrüht. Es wurde keine ausgeteilt. Die lange Feier war zu Ende. Es kam der große Auszug. Mit Bischofshut, das heißt mit der Mitra, wir nannten sie Parteihut, und mit dem Stab schritt der Prälat durch die jubelnde Menge. Er schaute rechts, er schaute links und spendete eifrig den Segen. Auf einmal sah er mich, ziemlich weit weg aus der Menge, ragen. Er hielt an, sprach kurz mit seinen Begleitern, dann bog der Zug ab in meine Richtung. Ich dachte noch, wo wollen die denn hin? Hier ist doch gar kein Ausgang. Mit einiger Mühe kämpften sich die Herren durch die Leute. Jetzt stand er vor mir und fragte, «E lei il santo? Sind Sie der Heilige?» Ich musste lachen und antwortete, »Leider noch nicht, ich bin nur ein Bruder des Heiligen.« Doch die Menge rief, »Er ist ein Heiliger!« Der Bischof war sichtlich vergnügt und lud mich zum Essen ein. Jetzt ging das Jubeln erst richtig los. »Es lebe der Papst! Es lebe der Bischof! Es lebe der Heilige!« So war ich also vom Volk heilig gesprochen worden. Nun wusste ich, warum so viele Italiener in das Verzeichnis der Heiligen aufgenommen worden waren. Das Essen beim Bischof war natürlich dem Fest entsprechend gut. Endlich wurde es beendet. Ich wurde gütigst zum Spaziergang aufgefordert, der sei gut für die Verdauung. In den Straßen der Stadt, ohnehin schon eng genug, drängten sich die vielen Menschen. Mit dem Prälaten drückte ich mich durch die Menge. Plötzlich seine Frage, »Essen Sie gerne Eis?« »Was für eine Frage, natürlich!« Nun erstand der Prälat 2 Portionen Eis. Wir marschierten weiter, jeder sein Eis lutschend. Das Volk schrie wieder, »Hoch dem Bischof! Hoch dem Heiligen!« Der Prälat leckte weiter an seinem Eis und gab dabei mit der Rechten gütig seinen Segen. Italien, wie es leibt und lebt. Wenige Tage später Alarm. Es ging weiter nach Kalabrien und weiter über die Straße von Messina. Wir waren in Sizilien, genau dort, wo ich mir ausgerechnet hatte, dass ein Angriff der Alliierten stattfinden könne. Nun kam mir mein Italienisch zustatten, denn außer mir sprach niemand diese Sprache. Unsere Aufgabe war, den Rückzug der Truppen in Südsizilien zu decken, indem wir die Nordflanke, die einzige Straße, die im Mittelmeer entlang nach Palermo führte, blockierten. Palermo selbst war schon in der Hand der Amerikaner. Wir sollten versuchen, die von dort auf Messina vorstoßenden Gegner aufzuhalten, damit möglichst viele unserer Truppen aus dem Süden noch nach dem Festland übergesetzt werden konnten. Die uns gestellte Aufgabe war nicht leicht. Zum Ersten waren die Soldaten, die uns in Lucera zugeteilt worden waren, nicht fronterfahren. Viele waren sofort nach der Einberufung zu uns gekommen. Ein Großteil war um 18 Jahre direkt von der Schule eingezogen. Einige von ihnen brüsteten sich sogar, ein falsches Alter angegeben zu haben, um Soldat werden zu können. Sie kamen fast alle aus der Hitlerjugend und schienen für den Krieg begeistert. Eines aber hatten alle gemeinsam, aus welchem Grund sie sich auch gemeldet hatten. Sie waren absolut ungenügend für die Front ausgebildet. Wir alten Hasen, die wir die Polen, Frankreich und Russland-Feldzüge mitgemacht hatten, fragten uns, was daraus wohl werden sollte. Noch schlechter war der Eindruck, den ein großer Teil der Offiziere machte. In funkelnagelneuen Uniformen kamen diese Jüngelchen, mehr waren sie oft wirklich nicht, von der Kriegsschule. Sie hatten noch keinen scharfen Schuss gehört und sollten uns Veteranen gegen einen Feind führen, der uns hundertfach überlegen sein würde, nicht was Mut und Kampferfahrung anging, aber an Kriegsmaterial. Nicht weit von einer kleinen Stadt mit Namen Patti, etwa 40 Kilometer von Messina entfernt, gingen wir in Stellung. Diese war sehr gut ausgewählt. Die Küstenstraße, die hier oft durch Tunnels führte, erstieg das steil ins Meer abfallende Gebirge und ging dann in vielen Serpentinen in ein enges, tiefes Tal. Ein ausgetrockneter Fluss war auf unserer Seite gesäumt von einem kleinen Dorf. Jenseits einer hohen Steinbrücke waren noch einige Bauernhöfe in Olivenhainen. Dort wurde die 9. Kompanie hinbeordert, um den Gegner von der Brücke abzuhalten. Hinter einer Felsennase, auf der Höhe des Passes, entdeckte ich unter der Straße ein sicherlich 3 Meter hohes und breites Entwässerungsrohr. Das war ein idealer Platz, um Verwundete zu lagern. Der vor uns aufragende Fels schützte uns vor der Sicht des Feindes. Wir hatten keinerlei schwere Waffen, nur die ausgezeichneten 9 Maschinengewehre. Zum Glück war unser Kommandant ein erfahrener Mann. Er befahl uns, auf den Hängen tiefe Stollen zu graben oder zu sprengen, um uns vor dem zu erwartenden Beschuss in Sicherheit zu bringen. Dieser Befehl, von den jungen Offizieren als Feigheit bezeichnet, sollte vielen die Rettung bringen. Während wir emsig unsere Stellung ausbauten, eilten die Bewohner des Dorfes im Talgrund weinend an uns vorbei, denn es war ja offenbar, dass hier bald Kämpfe stattfinden würden. Freilich, wie sollten diese ausgehen? Wir hatten nur einige Minenwerfer, keine Kanonen, dazu wenig Munition. Einige leichte Panzer waren vorhanden, konnten hier aber nicht eingesetzt werden. So sollten wir uns nur mit Handfeuerwaffen verteidigen. Es dauerte nur 2 Tage, da erschien der Gegner. Er merkte bald, dass wir nicht in der Lage waren, seine Vorbereitungen zu stören. Mit Entsetzen mussten wir zusehen, wie auf der gegenüberliegenden, etwa 2 Kilometer entfernten Höhe in der ganzen Länge des Höhenzuges Geschütze aller Art in Stellung gebracht wurden. Daneben erhoben sich wahre Pyramiden von Geschossen. Wir konnten diesen fast parademäßigen Aufmarsch nicht stören. Die wenige Munition, die wir hatten, durfte erst beim Angriff benutzt werden. Um diese Vorbereitungen aufzuhalten, wäre sie ohnehin ungenügend gewesen. Dann erschienen Aufklärungsflugzeuge. Wir aber hatten keine Flugabwehrgeschütze. So konnten sie ungestört über uns kreisen. Zu allem Überfluss tauchten dann auf See noch 6 große Kriegsschiffe auf, keine Transporter, sondern mit schweren Geschützen bestückt. Dass diese viel wirksamer waren als Bomben, die es später auch noch genug regnete, sollten wir bald erfahren. Es gab ein paar Salven zur Begrüßung von der See her, aber wir krochen in die vorbereiteten Stollen. Deshalb gab es zunächst keine Verluste. 2 volle Tage wurden wir vom Land und von der See her zugedeckt. Am Tage kamen dazu noch die Jagdflugzeuge und Bomber. Es regnete buchstäblich Eisen. Aber die tiefen Stollen, die wir in die Berge und Hänge getrieben hatten, schützten uns, so dass wir kaum Verwundete und nur wenige Tote hatten. Erst als viele der Stollen durch die ununterbrochene Beschießung einstürzten, als vor allem die Schiffsgeschütze ganz systematisch Meter um Meter unter Feuer nahmen, stieg die Zahl der Verwundeten rasch an. Doch noch immer waren wir stark genug, 2 weitere Versuche der feindlichen Infanterie erfolgreich für uns, mit großen Verlusten für die Gegner, abzuwehren. Es war der frühe Morgen des 4. August. Unter der hochgelegenen Passstraße, in dem großen Entwässerungsrohr, lagen dicht gedrängt die Verwundeten, denen ich nach Kräften beizustehen suchte. Da kam ein guter Freund, Caritas-Direktor Hans Schmidt aus Bühl in Baden, und meinte, ob ich den Sterbenden nicht noch besser helfen könne. Ich war zunächst etwas unwillig, weil ich doch alles mir Mögliche tat und von dem 4-tägigen ununterbrochenen Einsatz total erschöpft war. Er beruhigte mich und meinte, »Ich denke doch nicht an die Körper. Die meisten hier sind doch Katholiken. Sie sterben wie die Hunde, ohne Beichte und Kommunion. Du sprichst doch Italienisch. Fahre in den nächsten Ort und bringe einen Priester mit dem Allerheiligsten.« Ich war so benommen, dass ich nur nickte und mich nicht einmal wunderte, dass ich nicht schon selbst auf diesen Gedanken gekommen war. Er munterte mich noch einmal auf, schnell loszufahren. Da ich gerade 2 Schwerverwundete zurückbefördern wollte, gab ich dem Fahrer meines Sankas, Sanitätskraftwagen, Befehl, mitzuhelfen, die Verwundeten einzuladen. Vorsorglich nahm ich noch einen Soldat mit Maschinenpistole mit. Wir brausten los. In Patti konnte ich die beiden Verwundeten in einen größeren Transportwagen umladen. Bei dieser Gelegenheit gelang es mir auch, neues Verbandsmaterial zu bekommen. Aber woher sollte ich einen Priester holen? Ich traf 2 Kapuzinerpatres vor ihrer Kirche. Beide waren schon älter und lehnten meine Bitte, mitzukommen, erschreckt ab. Sie wiesen auf die Höhe über der Stadt. Dort sah der Bischof und bei ihm auch jüngere Priester. Wir fuhren die enge, kurvenreiche Straße hinauf und standen bald auf einem Platz vor einer großen Kirche. An der Frontseite saßen 3 Herren an einem Tisch, über eine Karte gebeugt. Sie waren so damit beschäftigt, die Kriegsschiffe zu beobachten, die man in der Ferne sah, und auf die Explosionen zu hören, die bis hierher schallten, dass sie das Geräusch unseres heranfahrenden Wagens gar nicht bemerkt hatten. Etwas erschreckt und erstaunt blickten sie mich an, als ich mich verbeugte und mich mit meinem besten Italienisch vorstellte. Die beiden Herren zur Rechten und Linken erhoben sich und verbeugten sich ebenfalls. Sie stellten sich als Bürgermeister und Rechtsanwalt vor, während der kleine dicke Herr in der Mitte sitzen blieb. Offensichtlich war er Priester. Seine Soutane war oben offen, seit Wochen wahrscheinlich nicht gesäubert und voller Flecken, er selbst seit Tagen unrasiert. Aber wir hatten ja Krieg und es gab kaum Seife. Ich selbst und meine Uniform sahen auch nicht viel besser aus. Freilich waren meine Flecken vom Blut derer, die ich versorgt hatte. Mein Fahrer war am Steuer sitzen geblieben. Der Soldat mit Maschinenpistole stand neben mir. Ich bat höflich darum, zum Bischof geführt zu werden. Erst fragte mich der Bürgermeister, dann der Notar, was ich denn beim Bischof wolle. Ich erwiderte, dass ich ihm das persönlich sagen müsse. Zuletzt fragte mich der freundlich blickende kleine Geistliche, was ich vom Bischof verlange. Ich wurde schroff und meinte, dass ihn das nichts angehe. Darauf er: »Das können Sie mir ruhig sagen, denn ich bin der Bischof von Patti.« Nun musste ich lachen und rief: »Sie, der Bischof? Niemals!« Das war unklug und verletzend, aber er zog nur einen großen, grün-roten Ring aus seiner Tasche, steckte ihn an seine Rechte und fragte nun offensichtlich belustigt: »Bin ich es oder nicht?« Er war es. Das war peinlich, aber zur Versöhnung bückte ich mich ganz tief über den Tisch, um seinen Ring zu küssen. Nun fragte er in wirklich nettem Ton: Was haben Sie denn dem Bischof zu sagen? Ich zeigte auf die ferne Frontlinie, von wo dauernd Abschüsse zu hören waren, und stellte ihm vor, dass dort Verwundete und Sterbende lägen, in der Mehrzahl Katholiken, unsere Einheit bestand zum größten Teil aus Badenern, und dass wir leider keinen Militärpfarrer hätten. Daher bäte ich ihn eindringlich, einen Priester mitzuschicken, der den Soldaten das heilige Sakrament bringen könne. Die Herren schauten mich an, als sei ich geistesgestört, und dann kam die Frage: Einen Priester an die Front, in den Kampf und vielleicht sogar in den Tod? Ich meinte, es müsse ja nicht gleich in den Tod sein. Ob ich für das Leben eines solchen Priesters garantieren könne? Das natürlich nicht, aber ich sei ja auch schon in so vielen Kämpfen gewesen und lebe immer noch. Außerdem würde ich mein Möglichstes tun, um ihn gesund zurückzubringen. Der Bischof fragte weiter: Wo ist der Militärpfarrer? Die italienischen Truppen haben doch auch ihren Geistlichen. Ich wollte nicht sagen, dass der Unsrige schon seit längerem auf Urlaub sei und dass laut Führerbefehl die neu aufgestellten Truppen ohne Geistliche seien. So antwortete ich nur: Wir haben zurzeit keinen. Seine Entgegnung: Ja, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ich bat ihn erneut um Hilfe und sprach von der Not der Leute und dass ich als Seminarist und Franziskaner glaubwürdig sei. Er solle doch auch bedenken, dass wir uns hier in seiner Diözese befänden und er deshalb die Pflicht habe, uns zu helfen. Doch der Bischof lehnte kategorisch ab, etwas für uns zu tun, und sagte: Bemühen Sie sich nicht weiter. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen einen Priester mitzugeben, zumal dieser Krieg uns Italiener nichts angeht. Das war zu viel, und ich fuhr auf: Herr Bischof, Deutsche und Italiener sind doch Verbündete gegen den gleichen Feind. Dieser Krieg geht Sie genauso viel an wie mich. Die drei Herren lächelten sich zu. Erst nach einigen Tagen wusste ich, warum. Badoglio hatte das Bündnis mit Deutschland aufgekündigt. In dieses Lächeln hinein sagte ich jetzt sehr scharf, dass es nicht um Deutsche oder Italiener gehe, sondern um Katholiken in Todesgefahr, die ein Recht auf priesterlichen Beistand hätten. Der Bischof des Ortes habe also die Pflicht zu helfen. Der Bürgermeister wollte dem Bischof zu Hilfe kommen und meinte, dass die Deutschen hier nicht beliebt seien. Nun war ich mit meiner Geduld am Ende. Ich wurde sehr heftig, was meinen Soldaten, der nicht verstand, worum es ging, veranlasste, seine Waffe hochzunehmen. Noch einmal, bekomme ich jetzt einen Priester oder nicht? Alle Erörterungen sind jetzt nutzlos und können bis nach dem Krieg warten. Der Notar warf ein, dass der Krieg für Sie bereits aus sei. Das werde ich Ihnen schon zeigen, dass er noch nicht aus ist. Der Soldat bekam den Befehl, seine Waffe zu entsichern, auch der Fahrer kam mit seiner Maschinenpistole herbei. Ich fragte zum letzten Mal, ob er jetzt endlich einen Priester mitschicken wolle. Erschrocken flüsterte er nur: Nein, ich kann nicht. Ich sagte: Bischof, noch eine Minute und ich hole mir einen. Er gab darauf keine Antwort. Nun zog ich, zum allerersten Male, meine Pistole, hielt sie ihm vor das Gesicht und befahl: Bischof, Sie gehen mit mir und bringen meinen Soldaten das Allerheiligste. Und zu den beiden Herren gewandt: Rühren Sie sich nicht, oder Sie rühren sich bald gar nicht mehr. Ich war nun ehrlich wütend und, wie mir schien, mit gutem Grund. Der arme Bischof saß totenblass da, erhob sich dann auf meinen Befehl und ging, immer auf meine Pistole schauend, zur Kirche. Vorher wolle er aus seinem Haus noch die Tabernakelschlüssel holen. So gelangten wir in sein Zimmer, wo er mich, schweißnass im Gesicht, fragte, ob ich Kleriker sei. Ob ich schon die Weihen hätte? Nein, nur einfache Ordensprofess. Darauf suchte er in seiner Schreibtischschublade herum und rief plötzlich erleichtert: »Ecco, ecco, das ist es!« Er brachte ein Schreiben zum Vorschein, das den Bischöfen im Fall eines Krieges besondere Vollmachten zusicherte. »Das ist es«, sagte er noch mehrmals. »Aufgrund dieses Schreibens kann ich Ihnen das Allerheiligste anvertrauen. Sie können die heilige Kommunion selbst austeilen.« Nun war ich mehr als verwirrt. Konnte... Durfte ich das tun? In meiner Bestürzung sagte ich ihm, er solle Schreibzeug und sein Siegel mitnehmen. Dann ging es wieder hinaus. Ich ließ den Bischof zwischen den beiden Herren Platz nehmen, gab ihm den Auftrag, die Papiere auszufertigen, und befahl dem Soldaten, alle drei zu bewachen. Ich aber raste mit dem Wagen zur Kirche unten im Ort und erzählte dem alten Pater, dass ich die Pistole gegen den Bischof gezogen hätte, und erklärte ihm auch den Grund für meine Handlung. Er meinte lächelnd, das war keine Sünde, sondern eine Tugend. Erleichtert fuhr ich wieder nach oben und empfing vom Bischof folgendes Schreiben, das mich ermächtigte, die heilige Kommunion an mich zu nehmen und auszuteilen. Curia Vescovile Patti, Patti, 4. August 1943, in Anbetracht der außergewöhnlichen Lage und aufgrund der besonderen Vollmachten, die wir vom Heiligen Stuhl empfangen haben, wird den katholischen Klerikern der 29. Deutschen Panzerdivision erlaubt, unter Wahrung der gebührenden Ehrfurcht, die heilige Kommunion ihren Kameraden zu bringen, besonders den Verwundeten. Angelo Vescovo. Das war mehr, als ich erwartet hatte. Ich dankte dem Bischof aufrichtig und bat ihn auch um Vergebung. Er zeigte Verständnis. Als ich mich verabschiedete, standen Tränen in seinen Augen. Ich fragte mich, ob es wohl Tränen der Freude und Erleichterung darüber waren, dass der gefährliche Deutsche ihn verließ, ohne von seiner Pistole Gebrauch gemacht zu haben.
Dies, liebe Zuhörer, war der 9. Teil aus dem Buch »Tödliche Schatten, tröstendes Licht« von Pater Gerion Goldmann. Sie können dieses Buch im EOS Verlag St. Ottilien oder über den Buchhandel erwerben. Es ist aber auch als Hörbuch oder E-Book erhältlich. Es las für Sie Gerhard Hallermer.